Seit April kennen auch klassikferne Musikhörer den Namen Notos Quartett. Diese vier Musiker waren die ersten, die ihren Echo Klassik zurückgegeben haben, und zwar aus Protest, weil ein Echo Pop Preis an ein Album der Rapper Kollega und Farid Bang gegangen war, trotz antisemitischen Inhalts. Das vielfach ausgezeichnete Quartett ist heute Gast in SWR 2 am Samstagnachmittag, und darüber freue ich mich besonders. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank.
Ja, vier Gäste im Studio, das hatten wir noch nie. Wir können es vielleicht einfach mal so machen. Stellen Sie sich doch der Reihe nach vor mit Namen, und damit wir noch ein bisschen was mehr mit Ihnen verbinden, mit Ihrem Lieblingskomponisten.
Okay, das ist natürlich schwierig. Mein Name ist Antonia Köster, ich bin die Pianistin des Quartetts. Und ich finde diese Frage unglaublich schwer. Wenn ich mich so spontan entscheiden müsste, würde ich vielleicht Brahms als meinen Lieblingskomponisten wählen.
Mein Name ist Andrea Burger, ich bin die Bratschistin des Quartetts, und ich finde die Frage genauso schwierig. Ich finde aber auch die romantischen Komponisten die interessantesten für mich, also da kann ich mich Brahms anschließen.
Mein Name ist Philipp Graham, ich bin der Cellist des Notos Quartetts, und ich kann mich dem auch anschließen und würde vielleicht auch noch Schumann dazu sagen.
Und mein Name ist Sindre Lederer, ich bin der Geiger im Notos Quartett. Und ja, ich denke, mir und meinen Kollegen auch sind vor allem Komponisten sympathisch, die für unsere Gattung, das Klavierquartett, etwas geschrieben haben.
So, ganz interessant ist ja, dass Sie jetzt eine natürliche Reihenfolge gewählt haben beim Antworten. Frau Köster am Klavier hat begonnen, ganz hinten war dann die Geige mit Herrn Lederer. Wie ist das? Hat es etwas mit der natürlichen Hierarchie in Ihrem Quartett zu tun, oder machen Sie das immer so?
Ich glaube, das war ganz zufällig. Wir sitzen nämlich hier so ungefähr in dieser Reihenfolge, und so hat sich das gerade so ergeben.
Vor 10 Jahren haben ja Antonia Köster und Sindri Lederer, also Pianistin und Geiger, das Quartett gegründet. Haben die beiden dadurch doch vielleicht irgendwo eine Art natürliche Vormachtstellung? Vielleicht mal an Herrn Graham und Frau Burger.
Ja. Also ich glaube, das ist gerade das Tolle an der Kammermusik und auch gerade bei uns im Quartett, dass es diese Hierarchie eben nicht gibt. Also dass wir alles absolut basisdemokratisch sozusagen entscheiden können. Und ich glaube, da hat jeder seine Stärken. Jeder kann sich gleich gut einbringen bei uns im Quartett. Und das funktioniert so wunderbar.
Ich glaube auch, dass es nur so funktioniert, wenn man in der Gruppe jeden als gleichberechtigtes Mitglied sieht. Sonst gibt es ein Ungleichgewicht in der Gruppe und dann hält das nicht lange.
Genau. Braucht es dann nicht sehr viel Zeit, wenn Sie das tatsächlich so machen, wie Sie jetzt gerade behaupten, dass Sie sich immer mit allem besprechen?
Auf jeden Fall, aber die Zeit ist es uns wert, denn wir denken, dass wir ohne diese Diskussion, die es natürlich ganz normal gibt, dass wir da einfach zu keinem Konsens kommen und auch keine starke gemeinsame Aussage dann liefern können.
Wie war das denn beim Echo Klassik? Wer von Ihnen hat vorgeschlagen, den Preis geben wir zurück? Das war ja lange eine renommierte Auszeichnung, und auch Sie hatten sich darüber zunächst gefreut.
Das war bei uns eigentlich wirklich, das klingt jetzt vielleicht irgendwie erfunden, aber es war wirklich so, dass wir uns da einer Meinung waren. Wir waren da unterwegs und haben gemeinsam im Hotel gefrühstückt und haben, wie wir das so oft machen, beim Frühstück über die neuesten Meldungen und diskutiert und waren uns da irgendwie sofort einig, das geht gar nicht und da müssen wir was machen.
Sie waren die Ersten und Sie hatten Ihre Entscheidung auf Facebook. War das so begründet, die Tatsache, dass nun eben dieser Preis offenen Rassismus toleriert, ihm gar eine Plattform bietet und ihn auch noch auszeichnet, ist für uns nicht tragbar. Mehrere Preisträger der verschiedensten Sparten des Echos haben sich angeschlossen, haben ihren Echo zurückgegeben, und letztlich wurde auch noch der ganze Echo Ende April abgeschafft. Hatten Sie mit dieser breiten Reaktion in irgendeiner Form gerechnet?
Also wir wussten tatsächlich nicht, womit wir zu rechnen haben in dem Moment. Das geschah, wie gesagt, schon einfach aus dem Bedürfnis, da etwas zu tun. Wir haben uns aber sehr gefreut, dass dann eben auch wirklich namhafte Künstler im Anschluss uns gefolgt sind mit der Entscheidung. Das war schön zu sehen.
Kam da irgendjemand noch auf Sie persönlich zu und hat gesagt, wir machen das jetzt auch so wie ihr?
Wir haben viele sehr schöne Nachrichten bekommen von Menschen, die uns da unterstützt haben. Das hat also ein schönes Gegengewicht zu auch den manchen sehr hässlichen Kommentaren bei Facebook, die es dann eben auch gibt, gegeben. Und insgesamt haben wir einfach von so vielen Menschen, auch von Künstlern gehört, die das gut fanden und ja, uns folgen wollten. Das war schön.
Wie halten Sie es denn sonst mit der Politik? Ich habe gesehen, in der neuen Saison planen Sie Ihr Debüt im International House of Music in Moskau, obwohl es dort einen herrschsüchtigen Putin gibt, der seine Soldaten die Krim annektieren und die Menschenrechte nicht für jeden gelten lässt. Wo ist da für Sie die Grenze?
Ich glaube, man darf nicht aus den Augen verlieren, dass auch in Russland wahnsinnig viele Menschen leben, die auch mit Herrn Putin vielleicht nicht einer Meinung sind und die es genauso verdient haben, wunderbare Konzerte zu hören. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gerade in diesen Ländern auch auftritt und sie auch bereist und versucht, den Menschen dort auch eine Freude zu machen.
Vielleicht kann man noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht vorrangig irgendwie uns als ein politisches Quartett sehen, sondern wir sehen uns einfach als ganz normale Menschen in dieser Gesellschaft und wir denken, wenn wir unsere Stimme erheben möchten, dann tun wir das, aber wir möchten uns jetzt nicht als politisches Quartett abgestempelt sehen, glaube ich.
Sie haben nun schon gesagt, Sie wollen ja in erster Linie Musik machen und verstehen sich nicht als politisches Quartett. Sie werden gefeiert für Ihre reife Interpretationskunst und für Ihre jugendliche Frische. Man könnte symbolisch sagen für Herbst und für Frühling. Ihr Name aber lehnt sich an den Sommer an. Notos, das ist der Sommerwind in der griechischen Mythologie, also der Wind, der die Sommerstürme bringt. Wie kamen Sie denn auf diesen Namen?
Also der Name kommt aus der griechischen Mythologie und beschreibt den Südwind, der sowohl sehr stürmisch aufbrausend sein kann, als auch ganz sanft und warm. Und diese verschiedenen Charaktere, die möchten wir mit unserer Musik auch vermitteln. Und zudem ist es ja auch so, dass ein Wind den Menschen berührt, ohne dass man ihn sehen oder anfassen kann. Und so ist es auch mit der Musik. Deswegen fanden wir diesen Namen sehr passend.
Es ist Ihnen auch ein Anliegen, neben den bekannten Meisterwerken, die, ich sag mal, rauf und runter gespielt werden, auch verschollene und vergessene Werke der Gattung Klavierquartett aufzuspüren, dann auch einem möglichst breiten Publikum zu präsentieren. Das spiegelt sich auf Ihrer Debüt-CD Hungarian Treasures wieder vom Frühjahr 2017 und darauf zu hören unter anderem die Ersteinspielung eines Klavierquartetts von Béla Bartók. Für dessen Wiederentdeckung haben Sie weltweit große Aufmerksamkeit erlangt. Macht die Arbeit als Schatzgräber einfach Spaß oder steckt auch ein tieferes musikwissenschaftliches Interesse dahinter?
Also in erster Linie ist es, glaube ich, Spaß und einfach unsere Neugier, weil wir haben ja in unserem Repertoire ganz große Meisterwerke von Schumann, Brahms und Dvorak zum Beispiel oder Mozart. Aber uns interessieren auch so die Randbereiche, die einfach noch überhaupt nicht erforscht sind. Ja, und da gibt es ganz viele tolle Schätze zu heben und das ist natürlich eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen wollen.
In einem Interview haben Sie bedauert, dass dieses Stück trotz, sagen wir mal, obwohl es so gefeiert wurde als Sensationsfund, denn dass es dieses Werk geben muss, das war klar. Sie haben dann ein Manuskript, eine Kopie eines Manuskriptes aufgespürt. Trotzdem aber wird es nicht so oft gebucht. Warum glauben Sie, ist das so?
Wahrscheinlich die Angst vor dem Unbekannten.
Naja, wie offen sind die Ohren für Neues beim Klassikpublikum?
Also ich glaube, dass komischerweise Bartók oft auch abgestempelt wird als ein relativ modern klingender Komponist. Wenn man zum Beispiel an die späten Streichquartette denkt oder Ähnliches. Und auch davor schrecken, glaube ich, viele Veranstalter zurück, weil sie meinen, dass dem Publikum das dann nicht gefällt oder Ähnliches. Und das ist gerade deswegen auch sehr schade, weil dieses Werk ja sehr jugendlich ist von Bartók. Also er hat es mit 17 Jahren geschrieben und es ist wunderbar romantisch und gefällt jedem. Und gerade deswegen ist es so schade, dass es dann nicht gebucht wird oft.
Aber ich glaube, es ist noch eine Frage der Zeit, bis sich das bisschen rumgesprochen ist, was das für ein Werk ist. Und genau, vielleicht muss man einfach noch ein bisschen Geduld haben und weitermachen und das kommt schon noch.
Dürfen Sie das vielleicht auch mal in ein Programm reinschmuggeln oder haben Sie da gar kein Mitspracherecht?
Doch, also wir gestalten unsere Programme komplett selbst und versuchen da uns nicht so viel reinquatschen zu lassen und deswegen versuchen wir eben ganz bewusst solche Werke mit reinzuschmuggeln, wie Sie so schön sagen. Ja.
Sehr interessant finde ich auch, dass Sie einige Auftragskompositionen vergeben an zeitgenössische Komponisten, klar, wie Garth Knox, Beat Fuhrer, Jesus Torres oder Bryce Dessner, die für Sie dann komponieren und Sie bringen die Werke zur Uraufführung. Sie finanzieren das zum Teil auch selber, nehmen manchmal auch Stiftungen oder auch Konzertveranstalter mit ins Boot. Und wer will, kann sich auch als Privatmann, als Pate dafür finanziell engagieren. Läuft das?
Also das läuft mal so und mal so. Wir freuen uns natürlich immer wahnsinnig, wenn es jemanden gibt, der das mitfinanzieren möchte. Das ist nämlich einfach immer eine finanzielle Hürde für uns auch. Und das ist schade, weil es wahnsinnig wichtig ist, finden wir, mit Komponisten der Gegenwart zusammenzuarbeiten. Und wir würden das auch gerne noch deutlich ausbauen. Insofern sind wir immer offen für neue Bekanntschaften und Menschen, die uns da unter die Arme greifen wollen.
Und das Spannende daran ist ja, sowohl für uns als auch für denjenigen, der da vielleicht sich bereit erklärt, uns zu unterstützen, dass man dabei sein kann bei diesem Prozess, das Entstehen eines solchen Werkes. Also zum Beispiel mit Garth Knox war das eine sehr spannende Arbeit. Er hat uns besucht und wir haben uns kennengelernt. Wir haben ihm ein bisschen vorgespielt. Er hat zugehört und sich schon so Skizzen gemacht, während wir was ganz anderes eigentlich geprobt haben. Dann hat er uns einen Teil schon mal zukommen lassen und wir haben ein bisschen geprobt, dann ist er wieder zu uns gekommen und wir haben gemeinsam, ja, eigentlich ist das Stück gemeinsam entstanden. Wir haben ihm vorgespielt und jeder hat ein paar Ideen noch mit eingebracht. Und die Idee ist eben genau, dass jemand, der uns da unterstützt, bei diesem Prozess dabei sein kann.
Na, das klingt doch vielversprechend. Also es ist nicht nur so, dass da per E-Mail die Noten hin und her wandern, sondern es finden tatsächlich Besuche statt. Verlängert den Prozess vielleicht, macht ihn vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber die Aufforderung gilt an alle, sich eventuell als Pate zu beteiligen.
Genau.
Lassen Sie uns zum Schluss noch über Ihren Musikwunsch sprechen, den wir allen unseren Gästen an dieser Stelle erfüllen. Sie haben sich die Nacht, Opus 56 von Josef Rheinberger, gewünscht. Alle vier nehme ich an, wieder in völliger Harmonie. Warum? Wie sind Sie darauf gekommen?
Zunächst war das so, wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Stücken für unsere Besetzung und sind dabei über dieses Stück gestolpert und haben das auf einer Autofahrt gemeinsam angehört und waren sofort begeistert von diesem Stück. Und irgendwie hat sich das so ergeben, wir sind ja normalerweise, wenn wir im Auto sitzen, eher still und sind ganz froh, wenn das Radio mal aus ist und keine Musik läuft. Aber es war dann doch immer so, dass hin und wieder mal jemand gesagt hat, ach, lass uns doch mal dieses Stück noch einmal hören. Und es hat so einen beruhigenden, wunderbaren Effekt. Man kommt irgendwie zu sich und kann diese Musik wunderbar genießen.
Das Notus-Quartett in SWR 2 am Samstagnachmittag, bestehend aus Andrea Burger Bratsche, Philipp Graham Cello, Antonia Köster Klavier und Sindri Lederer Geige. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie alle vier ins Studio gekommen sind. Dankeschön.
Vielen Dank.
Die nächsten Konzerte im Sendegebiet gibt das Notus-Quartett am 29. Juli im Schloss Waldhausen in Budenheim. Das ist im Rahmen des Mainzer Kultursommers. Ab 20 Uhr findet das Konzert statt. Und dann sind die vier am 21. September. Dauert noch ein bisschen, aber den Termin kann man sich ja auch schon mal vormerken. Im Schloss Ludwigsburg, im Schlosstheater sind sie da zu hören. Auch ab 20 Uhr. Und jetzt hören wir Die Nacht von Josef Rheinberger.